SRF 2 Kultur.
Das ist die Sendung Musik für einen Gast. Mein Name ist Michael Luisier und mein Gast heute ist der russische Schriftsteller Michael Schischkin. Michael Schischkin, Sie sind derzeit praktisch täglich in den Medien. Allein diese Woche, es ist jetzt Gründonnerstag, wo wir das aufnehmen, allein diese Woche schon dreimal am Radio, das Tagesgespräch gestern, ein langes Gespräch für SWR 4. Gestern gemacht, auch jetzt hier in Musik für einen Gast. Sind Sie nicht allmählich erschöpft von den vielen Interviews?
Ich bin absolut erschöpft, aber das geht schon seit fast 2 Monaten. Aber ich tue das, was ich machen kann. Was kann ich tun? Nur sprechen. Und herzlichen Dank für die Einladung in diese Sendung, die ich sehr mag. Und vielleicht zu Beginn dieses Gesprächs eine kurze Bemerkung.
Gerne.
Heute plötzlich fühlte ich mich in meinem Roman zu sein. Jetzt unterwegs im Zug. Es ist bei mir im Buch Briefsteller. Am Anfang steht es: In der heutigen Zeitung auf der ersten Seite der Krieg, auf der letzten Seite ein Kreuzworträtsel. Und heute im Zug nach Basel saß vor mir ein älterer Herr mit der Zeitung und auf der ersten Seite war der Krieg, auf der letzten Seite ein Kreuzworträtsel.
Wie reagieren Sie, wenn Sie sowas sehen, wenn sich die Literatur plötzlich im täglichen Leben, im eigenen täglichen Leben widerspiegelt?
Ich reagiere überhaupt nicht. Ich weiß, was man schreibt. Plötzlich irgendwann wird das alles zur Realität, wie auch dieser Krieg. Ja? Für mich war es klar, wohin die Reise geht, noch Anfang 2000er. Wir haben in Russland keine Destalinisierung gehabt. Wir haben keine Nürnberger Prozesse gegen die kommunistische Partei gehabt. Als Resultat hatten wir schon Ende 90er, Anfang 2000 eine neue Diktatur. Und von der Natur aus braucht die Diktatur Feinde und einen Krieg. Und mir war es klar, wohin die Reise geht. In den Interviews habe ich schon damals gesagt, das war 2008, 2009, der nächste Krieg wird sicher wegen der Ukraine sein. Und ich wollte darüber schreiben, aber ich brauchte eine Metapher. Und so schickte ich meinen Volodya in die Geschichte nach Beijing zu diesem chinesischen Boxeraufstand. Aber er ging auf diesen Krieg jetzt in der Ukraine. Jetzt Tausende von Volodyas sterben dort.
Ja. Ich komme noch auf die Literatur konkret zu sprechen im Verlauf dieses Gesprächs. Ich möchte nochmals auf Ihr Engagement zu sprechen kommen und Ihre Auftritte, die Sie in der Öffentlichkeit haben. Woher kommt das? Ist es auch Ihr Charakter, dass Sie einfach als Schriftsteller sich verantwortlich fühlen, hinauszugehen und Unrecht oder Dinge, die Sie stören, zu sagen? Oder ist die politische Situation dermaßen schlimm, dass es gar nicht mehr anders geht jetzt für Sie?
Es hat mich immer empört, wenn etwas da passiert und alle schweigen. Und besonders im Land, wo man frei reden darf. Ich werde es nie vergessen. Ich wollte zum Boykott der Olympischen Spiele aufrufen. Hier war ich allein, niemand hat mich unterstützt. Als Resultat, sofort nach der Olympiade, kam es zur Krim-Annexion und zu diesem Krieg gegen die Ukraine. Der Krieg hat nicht jetzt begonnen, sondern damals, 2014. Und der Krieg dauerte bereits 4 Jahre lang. Ja? Und die Geschichte wiederholte sich mit dem Fußball-Weltmeisterschaft. Und da plötzlich habe ich die Unterstützung, die Solidarität von meinen Schweizer Kollegen gespürt. Ja? Denn ein Journalist, Herr Puntas aus den Reportagen, und ein Schriftsteller, Pedro Lenz, der über Fußball geschrieben hat, die haben gesagt, ja, machen wir was zusammen. Und wir haben einen offenen Brief zusammengeschrieben, haben uns in Olten getroffen. Und ich fühlte mich so gut, endlich die Solidarität. Und also wir haben zum Boykott aufgerufen. Aber dann, etwa nach 2 Wochen, musste man das veröffentlichen. Und plötzlich waren die weg. Die haben nicht mal meine E-Mails beantwortet, was schon einfach unhöflich war. Und da musste ich wieder im Alleingang gehen. Denn hier ist auf einer Seite die menschliche Würde, auf der anderen Seite Millionen Fußballprofite. Und alle Nationen kamen nach Russland, vor Putin Fußball zu spielen. Und er hat das absolut richtig als stille Zustimmung zu seinem Krieg gegen die Ukraine wahrgenommen. Und die Tür zu dieser Aggression, die wir jetzt haben, war offen.
Ich möchte ein letztes Mal auf Ihr Engagement zu sprechen kommen und etwas einspielen, was ich aufgenommen habe. Es handelt sich um den Moment, in dem Sie mir zum ersten Mal aufgefallen sind im Zusammenhang mit diesem jetzigen Krieg. Es ist Ihr Auftritt in der Arena einen Tag nach Kriegsausbruch am 25. Februar. Und Sie haben sich hier sehr dezidiert zu diesem Krieg und zu Putin geäußert.
Ich bin Russe und Putin hat mein Land, mein Volk, mein Name. Ja? In meinem Namen, im Namen meines Volkes, meines Landes, das fürchterliche Verbrechen begangen. Ich fühle Scham, Schuld. Ich will die Ukrainer um Verzeihung bitten. Und ich weiß, ganz genau, ich weiß, ja, das kann man nicht verzeihen. Putin hat unsere Völker, unsere Brüdervölker, ja, die Ukrainer und die Russen, missbraucht, um sein Ziel zu erreichen. Und sein Ziel ist absolut klar und ganz einfach: die Macht. Der Diktator will an der Macht bleiben. Und um an der Macht ewig zu bleiben, ist er bereit, alle zu opfern. Ja? Die Ukrainer, die Russen, die ganze Welt.
Das also dieser Ausschnitt aus der Arena vom 25. Februar, kurz nach Kriegsausbruch. Und Sie sprechen da Putin an und äußern einen Gedanken, den ich schon ein paar Mal gehört habe im Zusammenhang nicht nur mit diesem Krieg, nämlich, dass Putin diesen Krieg führen muss, weil er so weit gegangen ist, dass er gar nicht mehr zurück kann.
Ja, alle haben vor diesem Krieg gewarnt und niemand hat daran wirklich geglaubt, weil es so dumm ist. Das ist wie ein Selbstmord für das Regime. Aber niemand hat daran gedacht, dass wie so ein Diktator klug sein soll. Die Diktatoren sind dumm. Und das war die große Dummheit von ihm, an seinen Experten zu glauben, dass es zu einem Blitzkrieg kommt. Und bald kommt der 9. Mai, ein sehr wichtiges Datum in Russland.
Tag des Sieges. Ne?
Tag des Sieges. Und klar, er wollte eine Siegesparade auf dem Roten Platz durchführen. Der Rote Platz ist da, der 9. Mai kommt. Wo bleibt der Sieg? Und dann entsteht das große russische Problem aller Zeiten. Der Zar ist nicht echt. Denn der echte Zar hat immer Siege. So war es mit Stalin. Stalin hat im Zweiten Weltkrieg gesiegt und er war echt und bis jetzt ist er der große Held unter der russischen Bevölkerung. Gorbatschow hat den Krieg in Afghanistan verloren, Gorbatschow hat den Kalten Krieg gegen den Westen verloren. Er ist ein Verlierer, er ist überhaupt kein echter Zar, sehr unbeliebt. Ja. Putin hat mit dieser Krim-Annexion einen Sieg in Gänsefüßchen für Russland erreicht und er war sehr beliebt plötzlich, die Welle des Erfolgs. Er ist der echte Zar. Und jetzt kommen schon die Fragen, ob er wirklich echt ist, weil wir die Russen diesen Krieg verlieren. Und dann kommt die Suche nach einem echten Zar und dann werden wir sicher die Entputinisierung in Russland sehen. Aber diese Entputinisierung wird von einem neuen Putin unter einem anderen Namen durchgeführt.
Ich komme ganz zum Schluss des Gesprächs sicher nochmals auf die Zukunft zurück und wie das weitergehen könnte. Ich möchte jetzt hier in Musik für einen Gast Sie auch nochmals neu vorstellen. Ich habe Sie jetzt die ganze Zeit als Experten hier angesprochen. Eigentlich sind Sie einer der großen russischen Schriftsteller unserer Tage. Ich habe gelesen, und das ist sicher richtig, dass Sie eigentlich der sind oder einer der sind, die die russische Erzähltradition über die Lücke der Sowjetunion sozusagen hinaus wieder nach Russland zurückgebracht haben, wieder aufgenommen haben. Ich möchte Sie auch als Schriftsteller hier ansprechen. Und wenn ich jetzt auf die Liste schaue mit den Musiktiteln, die Sie für diese Sendung gewünscht haben, dann fällt mir auf, dass Sie alles russische Musik gewählt haben. Also Sie sehen sich auch einer, der die russische Kultur trotzdem festhalten möchte, auch in dieser Situation.
Ich mag auch nicht russische Musik, das können Sie mir glauben. Aber jetzt in dieser Situation, wo die russische Kultur, die freie russische Kultur in Russland nicht mehr einfach möglich ist, wo alle Kulturschaffenden eine klare Aussage für Putin machen sollen, wo alle Direktoren der Kulturinstitutionen wie Museen, ja, Bibliotheken, alle einen offenen Brief unterschreiben sollen, ja, auch Theaterregisseure, indem sie diesen Krieg unterstützen, ja, dann heißt, die einzige Möglichkeit für die russische freie Kultur zu existieren, ist in der Immigration. Und jetzt sind fast alle schon im Westen. Diejenigen, die in Russland sind, die müssen schweigen oder die suchen die Möglichkeit zur Immigration. Und jetzt hat die neue russische Immigration die Mission zu zeigen, Russland ist nicht nur Putin, es gibt auch ein anderes Russland, es gibt auch Russland der russischen Kultur. Und das ist das Einzige, was ich jetzt in dieser Situation tun kann und tun werde, zu zeigen, die russische Kultur existiert, ist wichtig und wird weiterleben.
Der erste, den Sie gewählt haben, ist Rachmaninow, allerdings ein Klavierstück, das von einem ukrainischen Pianisten gespielt wird.
Und das ist sehr wichtig für mich, von wem das Stück gespielt wird. Alexei Batvinov ist ein sehr bekannter Klavierspieler in der Ukraine. Er ist mein alter Freund. Er ist nicht nur Pianist, er ist auch ein großer Kulturträger. Er gründete in Odessa, er stammt aus Odessa, spricht Russisch, ein wunderschönes Musikfestival, Odessa Classics. Schon seit Jahren kommen die großen Stars nach Odessa. Vor einem Jahr war ich dort auch mit den Schweizern. Daniel Hope mit Zürcher Kammerorchester war da. Ich habe dort eine Veranstaltung mit Alexei Botvinov gehabt, er hat Rachmaninow gespielt. Ich habe aus meinem Essay über Rachmaninow gelesen. Und jetzt sollte wieder Odessa Classics dort stattfinden. Und jetzt haben wir dort den Krieg. Und Alexei und seine Familie sind als S-Flüchtlinge in der Schweiz. Mischa, sein Sohn, 8 Jahre alt, und seine Mutter Jelena, die waren bei uns zu Hause. Die Großmutter ist in Odessa geblieben. Mischa hatte Angst, dass etwas Schlimmes kann seiner Großmutter da passieren. Er hat ja die Bilder gesehen, die zerstörten ukrainischen Städte. Mhm. Er hatte Angst, dass auch sein Haus von den russischen Raketen zerstört werden kann. Und wie kann man einem 8-jährigen Buben erklären, dass die russischen Raketen seine Oma töten können, sein Zuhause zerstören können? Man kann das nicht erklären. Ja? Das Einzige, was wir versucht haben, ein bisschen normales Leben für ihn zu schaffen. Und ich werde es nie vergessen. Wir haben ein Picknick im Wald gemacht bei uns in Klein-Lützel, im Jura, wunderschöne Wandergegend. Und dann vor dem Schlafengehen hat er Mischa gesagt, oh, es war so ein schöner Tag heute, ich werde das nie vergessen. Und das war für mich viel wichtiger als alle meine Interviews.
Als dass sie diesem Jungen einen schönen Tag bereiten konnten.
Und mit Alexei Batvinov haben wir jetzt am 8. Mai in Zürich auch eine gemeinsame Veranstaltung im Arina Kovner Kulturatelier in Zürich. Wir machen auch eine Rachmaninow-Veranstaltung.
Dann hören wir jetzt Rachmaninows Elegie in S-Moll aus den Morceaux de Fantaisie Opus 3. Thank you. müssen hier leider ausblenden. Wir werden sonst mit der Zeit ein Problem bekommen. Wir hörten einen kurzen Ausschnitt aus Elegie Es-Moll aus den Morceaux de Fantasie, Opus 3 von Sergei Rachmaninov. Hier in Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast ist der Schriftsteller Michael Schischkin. Michael Schischkin, ich möchte nun einen großen Schritt zurück machen und Sie fragen, wie sind Sie aufgewachsen? Was ist Ihr Hintergrund?
Das war eine gewöhnliche sowjetische Familie. Der Vater ein Ingenieur, die Mutter eine Lehrerin. Keine Zeit für die Kinder. Ich weiß noch, wie meine Mutter sich irgendwie verpflichtet fühlte. Man muss auch so wie die Musik beibringen, so Musikunterricht. Und sie hatte keine Zeit. Und ich war 6 Jahre alt, glaube ich. Und wir gingen zu einer Musiklehrerin, eine alte Moskauer Wohnung, so eine Kommunalka mit sehr spezifischem Geruch. Und da musste ich etwas klopfen und es war so langweilig für mich. Und dann auf der Straße fragt mich meine Mutter, na Mischa, hat dir Musikunterricht gut gefallen? Wirst du es weiter tun? Ich habe gesagt, nein. Und das war solche Erleichterung für sie, na, wenn das Kind das nicht will. Dann. Und das stört mich das ganze Leben lang, dass ich keine musikalische Ausbildung bekommen habe. Ich liebe Musik. Aber vielleicht auch ist es nicht schlecht, denn als Profi kannst du die Musik nicht so genießen wie als Laie.
Sie wären also gerne auch Profimusiker geworden?
Das sicher nicht, aber das kann ich irgendwie nachvollziehen. Wenn mir jemand ein Buch gibt und sagt, schau mal, ich habe das Buch von diesem Autor gelesen, es ist so wunderschön und für mich das ist so banal, denn wie also, weil ich in diesem Sinne also ein bisschen Profi bin und ungefähr so versteht ein Profimusikant, ja, er kann die Musik einfach nicht genießen, wie ich es genießen kann.
Also in dem Moment, wo man das beruflich macht, hat man ganz andere Ansicht und dann ist der Genuss auch weg.
Ja? Genau, ja, absolut. Sein.
Ihre Mutter war Schuldirektorin und ich habe in einer anderen Sendung mit Ihnen gehört, dass sie im Prinzip schuld ist, dass Sie Deutsch gelernt haben, so gut dann auch.
Genau, in der 5. Klasse wurden die Klassen in 2 Gruppen geteilt, Deutsch und Englisch. Und alle wollten Englisch lernen, niemand wollte Deutsch lernen und ich wollte auch Englisch lernen. Und unsere Lehrerinnen, es gab keine Lehrer, es waren nur Lehrerinnen, haben das sofort verstanden zu missbrauchen. Also wenn du dich schlecht benimmst, wenn du schlechte Noten bekommst, gehst du in die deutsche Gruppe. Und ich war gut, aber eben ich habe das Pech gehabt, dass meine Mutter die Schuldirektorin war und sie hat mir gesagt, Mischa, ich weiß, du hast es verdient, Englisch zu lernen, aber du gehst trotzdem in die deutsche Gruppe, dann können mir die anderen Eltern nichts vorwerfen. Also sie hat mich quasi dem Ruf einer guten Schuldirektorin geopfert. Und ich habe Deutsch gehasst, wie alle normalen Kinder. Und dann war ich schon Schriftsteller. Ich habe noch nichts geschrieben, mit 15, mit 16. Aber ich fühlte mich Schriftsteller. Einfach, die Bücher waren noch irgendwo in der Zukunft. Und dann habe ich Max Frisch, Mein Name sei Gantenbein, in der russischen Übersetzung gelesen. Frisch wurde veröffentlicht in Russland. Er war ja Freund der Sowjetunion. Und das war ein Schock für mich, wie kann man anders schreiben, nicht so wie die sowjetischen Schriftsteller. Denn die sowjetische Literatur hat die Entwicklung der Weltliteratur im 20. Jahrhundert einfach verpasst. Und das alles, was in Russland nicht gelesen wurde, wie Joyce und so weiter, ja, dann kam das wie durch einen Trichter in mich hinein, indem ich Max Frisch gelesen habe. Und da war für mich das wie eine Offenbarung. Ich habe mir gesagt, ja, jetzt muss ich Frisch im Original lesen. Ich habe Stiller irgendwo aufgetrieben und dann mit dem Wörterbuch das Buch gelesen. Und so begann meine Liebe für die deutsche Sprache und für die deutsche Literatur. Meine Liebe zu Frisch verging sehr schnell, aber das hatte mit der Literatur nichts zu tun.
Das waren politische Gründe.
Ja, in der Schweiz war er kritisch. Er hat alles gesehen und alles gesagt. In Russland war er blind oder wollte blind sein, hat also nicht die Schriftsteller, die im Gefängnis waren, unterstützt, sondern er hat Wodka mit den Schriftstellern aus dem Schriftstellerverband getrunken und er hat das alles in seinen Tagebüchern ausführlich beschrieben. Und in diesem Sinne war er ein Verräter für mich. Denn es gab auch andere Autoren aus dem Westen, die in Russland zuerst sehr populär waren, veröffentlicht, wie Heinrich Böll. Mhm. Aber Heinrich Böll konnte nicht schweigen. Er hat absolut offen gesagt, was er zur Situation mit Meinungsfreiheit in Russland meint. Er hat über die Dissidenten gesprochen, den Dissidenten geholfen. Und er wurde und seine Bücher wurden in Russland letztendlich verboten.
Wann hat es bei Ihnen angefangen, dass Sie eine dermaßen kritische Haltung der Sowjetunion gegenüber eingenommen haben, wie Sie jetzt auch kundtun?
Nun, irgendwann versteht man, als die glückliche Kindheit vorbei ist, dass man im Land der Sklaven geboren wurde. Mhm. So ein Verrat von den Eltern. Ja, ich hatte zwei wirklich Wunschträume, als ich dann 15, 16 Jahre alt war, gehabt, die ganze Welt zu bereisen und meine Bücher in Russland veröffentlichen lassen, obwohl ich noch keine geschrieben habe. Aber es war mir klar, ich werde nie reisen dürfen, ich bin hinter dem Gitter. Und das, was ich schreibe, wird nie da veröffentlicht werden, weil es nicht regimekonform ist. Und da versteht man etwas. Ja.
Ja, es ist erstaunlich, weil Sie haben eben gesagt, Sie lebten in einem Land, wo ein Stalin ein Held ist, weil er den Krieg gewonnen hat, und ein Reformer wie Gorbatschow ein Verräter ist. Also Sie mussten doch schon relativ früh ein starkes politisches Bewusstsein gehabt haben, dass Sie das dann genau andersrum sehen konnten.
Immer gibt es Leute, die dich beeinflussen. Für mich war mein Bruder wichtig. Ja. Er war 6 Jahre älter. Also zum Beispiel, er war schon 19, ich war noch 13. Und seine Freunde kamen immer zu uns zu Besuch. Und die haben immer verbotene Bücher mitgebracht und die verbotenen Dichter besprochen. Und ich war irgendwo unsichtbar in der Ecke und habe zugehört.
Wladimir Wysotzki gehörte auch zu den Sängern, Musikern, Künstlern, die nicht ganz konform waren damals.
Ja, und es gab die Leute, die wirklich die Kultur damals beeinflusst haben. Im Film, das war Tarkowski, im Theater, das war Lyubimov und sein Taganka-Theater, in der Musik, in der Volksmusik, das war Wysotzki. Aber die alle haben sehr schlechtes Ende gefunden. Ja, einige mussten emigrieren. Wysotzki wurde einfach vielleicht getötet. Das ist bis jetzt nicht klar. Denn er wollte auch emigrieren und man ließ ihn nicht emigrieren. Und also dieses Stück, das wir jetzt hören werden, es handelt eigentlich vom Gulag. Und das war das Thema in jeder Familie. Bei uns war mein Großvater bei der sogenannten Kollektivierung 1930 verhaftet und er starb im Gulag, obwohl er kein Gulag war. Er hat einfach, also alle, die geschwiegen haben, die überlebten. Und er hat gesagt, wieso nehmt ihr uns eine einzige Kuh? Ich habe 2 kleine Kinder. Ja. Er wurde sofort verhaftet. Ja. Sein Name war Michael. Also meine Großmutter wollte, dass ich auch Mischa heiße. Und sie lebte sehr, sehr lange. Sie war schon über 90. Sie lebte mit meinem Vater. Ich habe sie immer angerufen. Sie war blind. Ich habe versucht, mit ihr ein bisschen zu sprechen, dass sie da nicht alleine im Dunkeln sitzt. Und als ich sie angerufen habe, dann habe ich gesagt, ja, Babuschka, hallo, Mischa, ich bin da. Und sie war schon so alt und für sie irgendwie war die Zeit damals an diesem Tag der Verhaftung stehen geblieben. Und sie hat geschrien, Mischa, bist du das? Warum verhaften sie dich? Lassen sie ihn frei, Mischa. Und ich habe gesagt, Babuschka, ja, ich bin dein Mischa. Ja. Und sie war immer da an dem Tag. Also, und das war in jeder Familie so, das war alles herzerreißend. Es gab keine in diesem Sinne Geschichtebewältigung. Das ist alles noch lebendig, ja. Es tut weh.
Ja. Dann hören wir jetzt Wladimir Wysotzki und ich möchte Sie, weil ich ja nicht Russisch kann, und Sie schon bitten zu sagen, wie der Song heißt.
Banka, по-белому.
Und was heißt das?
So wie Badhaus, ja, wie ein Bad, wie russisches Bad.
Протопи ты мне баньку по-белому. Я до белого свету отвык. угорю я, и мне угорелому пар горячий развяжет язык. Протопи, протопи, протопи ты мне баньку, хозяюшка. Раскалю я себя, распалю на полопи у самого краюшка. Я сомненья в себе истреблю, разомлею я до неприличности, куш холодный и все позади. И наколка времен культа личности засинеет на левой груди. Протопи, протопи, протопи ты мне баньку по-белому. Я до белого свету отвык. Угорю я, и мне угорелому пар горячий развяжет язык. Сколько веры и лесу повалено, сколь изведано горя и трав. А на левой груди профиль Сталина, а на правой Маринка Анфас.
Wladimir Wysotzki hier, Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast ist der russische Schriftsteller Michael Schischkin. Michael Schischkin, lassen Sie uns zum Schreiben kommen, zu Ihrem Weg zum Schriftsteller. Sie haben mir vorhin gesagt, Sie wussten eigentlich immer schon, dass die Bücher in Ihnen sind und dass Sie die mal schreiben werden. Wie konkret ging denn das vom Wunsch oder vom Gedanken her, dass Sie das sind, zur Ausführung?
Zuerst fängt man als Schriftsteller nicht mit der Idee, ja, jetzt will ich Karriere als Schriftsteller machen. Zu einem Schriftsteller kann man nur unbewusst als Kind werden. Also bei mir war es so, ich war auf der Dacia, keine Freunde, nur Bücher. Und irgendwann beginnt man, Bücher zu spielen. Und ich habe meinen ersten Roman mit 9 Jahren geschrieben, in den Sommerferien. Ich weiß sehr gut, ich habe so ein Schulheft genommen und es war Untertitel Roman und eine ganze Seite lang und dann war es am Ende der Seite das Ende. Und wenn du einen Roman fertig hast, dann brauchst du einen Leser. Mhm. Und meine Großmutter mit 3 Klassen der Vorkriegsschule war keine Leserin für mich. Ich habe auf meine Mutter gewartet. Die hat Literatur unterrichtet und sie kam und ich habe ihr meinen Roman zum Lesen gegeben und ich weiß noch, wie ihr Gesicht zuerst so froh und glücklich war und dann wurde sie sehr streng und unglücklich und am Ende gab sie mir meinen Roman zurück und hat gesagt, Mischa, du musst über die Sachen schreiben, die du verstehst. Und sie hat erwartet einen Roman über die Außerirdischen oder Indianer, weiß ich nicht was. Und das war ein Roman über die Scheidung. Ich hab, von Anfang an war ich Realist. Ich habe das beschrieben, was vor mir war. Ja.
Und wie ging dann das weiter? Sie wurden ja relativ früh für den ersten Roman bereits ausgezeichnet, bestes Debüt.
Nein, es war überhaupt nicht früh und überhaupt nicht leicht. Ich habe selbstverständlich geschrieben und ich konnte das nirgendwo publizieren. Ich habe das nur meinen Freunden gezeigt. Wir sammelten uns donnerstags. Es war so wie Literaturvereinigung. selbstverständlich inoffiziell, wir tauschen verbotene Bücher ab, wir haben unsere Texte besprochen und ohne irgendeine Hoffnung, irgendwann publiziert zu werden. Aber dann kam es zum Ende der Sowjetunion und plötzlich alles wurde möglich.
Und dann konnten Sie publizieren?
Zuerst sollten alle Autoren publiziert werden, die im Laufe von 60 Jahren nicht publiziert worden waren, wie Nabokov oder Joyce und alle anderen. Und dann kam diese Versuchung nach Russland, in die russische Literatur einen Bestseller zu schreiben. Alle haben versucht, so Krimis zu schreiben und manche hatten wahnsinnig Erfolg, wie Boris Akunin, Grisha Chertyshvili, auch mein alter Freund. Aber ich ging in eine andere Richtung. Ich habe mir gesagt, ich schreibe das, was ich für nötig halte, also für meinen idealen Leser. Und für mich war das die einzige Möglichkeit, den Text fertig zu schreiben. Aber wenn du für einen idealen Leser schreibst, dann läufst du die Gefahr, nach dem Ende des Buches auch nur allein mit deinem idealen Leser zu schreiben. Also es war für mich ein großes Glück, dass die Verleger das auch verstanden haben. Und dann, ich war schon in der Schweiz, aber das war nicht politisch, das war einfach Familiensache. Meine Frau war meine Schweizer Übersetzerin. Und dann alle Bücher, die ich publizierte, bekamen die wichtigsten Preise in Russland. Ja. Und deshalb wurde ich auch von den russischen Autoren nicht wirklich beliebt. Der Typ lebt in der Schweiz, kommt und nimmt uns alle Preise weg. Das kann ich nachvollziehen. Entschuldigung, Kollege.
Eines dieser preisgekrönten Bücher ist der Roman Briefsteller. Der wird uns auch zur nächsten Musik führen. Sie haben das Buch am Anfang der Sendung erwähnt. Es ist ein Buch einerseits zum Krieg. Es spielt während des Krieges. Andererseits geht es um ein Liebespaar, dass sich Briefe schreibt und dass sich darum Briefe schreibt, weil er eben im Krieg ist.
Das ist ein Buch über die Überwindung des Todes. Das ist ein Buch über den Weg zur Weisheit, warum leben wir. Es gibt zwei Wege. Ein längerer, ein natürlicher, da ist die weibliche Hauptfigur, ja, verantwortlich für diesen Weg. Einfach das ganze Leben durchleben. Die erste Liebe, die Enttäuschung, Heirat, Kinder und so weiter. Aber die Männer haben irgendwie das Privileg, einen Kurzweg zur Weisheit zu haben. Den Krieg. Die haben die Erfahrung des schnellen Todes. Und mein Vater hat mir erzählt, er war mit 18 in diesem eisernen Sarg, ja, in der Ostsee. Er war Matrose bei einer Submarine. U-Boot. Ja. Und mit 18, also was ist 18? 18 ist ein Kind. Und er hat mir gesagt, er wollte überleben und sofort Kinder bekommen und eine Familie gründen. Also mit 18 ist man noch nicht reif dafür. Und er plötzlich fühlte sich schon reif dafür. Denn diese Erfahrung hilft, etwas Wichtiges im Leben zu verstehen. Ja, warum wir da sind. Und ich wollte nichts erfinden in diesem Buch. Ich habe die realen Briefe und Tagebücher und Memoiren von russischen Soldaten und Offizieren hier sehr viel zitiert. Und wissen Sie, was mich vor allem da gewundert hat? Die groben Männer, die zu Hause ihre Frauen schlagen, ja, wenn sie weit weg sind und vor der Gefahr, morgen tot zu sein, die schreiben wunderschöne Briefe nach Hause. Meine Liebe, ja, das sind Liebeserklärungen. Und für meinen Vater möchte ich ein sehr wichtiges Lied aus meiner Kindheit hier spielen lassen. Er ist schon längst tot, aber sicher wird er das hören können. Und das war ein Kriegslied. Das handelt dort über die Soldaten, die gegen die Faschisten kämpften und gefallen sind. Und als er betrunken nach Hause kam, und ich war 5, 6, 7 Jahre alt, da hat er dieses Lied gesungen und zwang mich immer, dieses Lied mitzusingen. Ja. Und das war die ganze Generation, die den Krieg durchgemacht haben. Das war die Krankheit der Generation. Die wollten alle diese traumatischen Erfahrungen irgendwie hinter sich lassen mit Wodka.
Und wie heißt das Lied?
«Дымилась роща под горою».
Дымилась роща под горою, И вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое из 18 ребят. Как много их друзей хороших лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Светила, спадая, ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней. Землянка наша в три наката, сосна сгоревшая над ней. Как будто вновь я вместе с вами стою на огненной черте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте.
Ein sowjetisches Kriegslied haben wir gehört hier im Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur, gewünscht von Schriftsteller Michael Schischkin. Was ist der Hintergrund dieses Liedes?
Ja, und ich möchte jetzt etwas zu diesem Lied sagen. Wissen Sie, diese Erfahrungen des schrecklichen Krieges, in Russland ist das der große Vaterländische Krieg, ja, das war etwas, was wirklich in der verlogenen Sowjetunion, was echt war. Mhm. Das war heilig für die Russen, für die russische Bevölkerung. Und das putinsche Regime hat dieses Heiligtum gnadenlos missbraucht für seine eigenen Zwecke. Also ich bin der Meinung, man muss unterscheiden, was da wirklich für die Russen wichtig war, ja, und was vom putinschen Propaganda jetzt einfach beschmutzt wird, ja. Man muss das irgendwie unterscheiden. Also ich bin sicher, mein Vater wäre jetzt einfach gegen diesen Krieg und gegen dieses Regime. Mein Vater war Russe, meine Mutter war Ukrainerin. Für die wäre das unvorstellbare Tragödie jetzt. Und ehrlich gesagt, ich bin auch froh, dass sie längst tot sind, dass sie das nicht miterleben müssen.
Ich möchte gerne noch zurückkehren auf Ihre Biografie. Sie haben schon ein bisschen was darüber erzählt, nämlich wie Sie in die Schweiz gekommen sind, Mitte der 90er Jahre. Wie ist es genau gegangen?
Ganz einfach. Wir haben uns kennengelernt und geheiratet mit Franziska Stöcklin. Sie war meine Übersetzerin. Sie lebt in Moskau. Aber dann wurde sie schwanger. Und irgendwie war es schon kompliziert für sie mit dem Kleinkind in Russland. Keine Infrastruktur, kein Geld, keine Großmutter. Und so gingen wir im 95 in die Schweiz. Und unser Sohn Konstantin wurde im Oktober 95 geboren. Jetzt ist er ein Filmregisseur. Er studiert an der Hochschule der Künste in Zürich und dreht jetzt seinen Diplom-Film. Spricht perfekt Russisch. liebt die russische Literatur. Und obwohl er eigentlich ein absoluter Schweizer ist. Aber ich glaube, das ist sehr wichtig für die Entwicklung der Kultur grundsätzlich. Ja? Denn egal welcher Filme er dann drehen wird, die werden schon sowohl von der westlichen Kultur als auch von der russischen Kultur, die er in sich trägt, beeinflusst.
Sie haben dann in der Schweiz übersetzt, als Dolmetscher gearbeitet, und zwar für Leute, Asylsuchende, die aus der ehemaligen Sowjetunion kamen. Das haben Sie übersetzt, und diese Geschichten, die Sie ersetzt haben, die sind dann später in einen Roman eingeflossen, in Venushaar.
Ja, so, ich musste mein Geld verdienen und ich habe die Befragungen von Asylsuchenden aus der ehemaligen Sowjetrepublik jahrelang übersetzt, und selbstverständlich kam alles in mein Buch hinein. Wissen Sie, am Anfang dieses Buches waren eigentlich die Tagebücher meiner Mutter. Kurz vor dem Tod hat sie mir ihr Tagebücher gegeben, die sie geschrieben hat Ende 40er, Anfang 50er, als sie 18, 19 Jahre alt war. Und ich kenne diese Zeit aus der Geschichte, aus den Büchern. Das war wirklich die dunkle Zeit. Und in ihren Tagebüchern, die sind so hell von der Liebe, von der Erwartung der großen Liebe. Und das wurde von einer glücklichen Mädchen geschrieben, die ist glücklich, weil die Sonne scheint, weil es schneit, weil sie schöne Bücher liest, weil sie gute Freundinnen hat. Und ich konnte nicht verstehen, wie konnte sie so blind sein? Wie konnte sie so naiv sein? Und dann, ja, als ich in die Schweiz kam, blieben ihre Tagebücher zu Hause bei meinem älteren Bruder. Und dann, es gab einen Brand, alles ist im Feuer verschwunden. Und plötzlich realisierte ich, was das war. Das war keine Naivität, keine Dummheit eines jungen Mädchens, die nach einer Liebe sucht, die auf eine große Liebe wartet. Das war die Weisheit, die große Weisheit von dem, der diese Mädchen immer auf die Welt geschickt hat, schickt und schicken wird, mit ihrem Verlangen nach der großen Liebe. Denn wir haben diese Welt einfach zur Hölle gemacht, zur dunklen Hölle. Und diese Mädchen sind wie Kerzen, die unsere Dunkelheit ein bisschen erleuchten. Und das war für mich der Anfang des Romans, aber ich konnte nicht über meine Mutter schreiben. Deshalb habe ich zur Hauptfigur die berühmte Sängerin genommen, Isabella Jurjeva. Sie war auch Lieblingssängerin von meinem Vater.
Ich komme gleich zu dieser Sängerin, aber ich möchte gerne noch was nachfragen. Wer ist der, der diese Mädchen geschickt hat oder schickt?
Das ist die gute Frage. Wer schickt diese Mädchen auf die Erde?
Also die Frage, sind sie ein gläubiger Mensch? Oder?
Um die Erde zu retten. Wer schickt sie? Egal wer er ist, er macht es gut.
Sind sie denn ein gläubiger Mensch?
Für mich ist es sehr wichtig, durch die Religion die Beziehung zu meinen Großeltern, zu meiner Großmutter, zu allen, die vor mir waren, zu haben, zu fühlen. Ja. Die russische Kirche war für mich wichtig, als ich jung war. Sie war unterdrückt. Und die Kirche war damals wie eine Insel, wie ein Inselchen, wo es etwas Echtes gibt. Dann, was wir jetzt sehen, die Kirche wurde zum Helfer des Regimes. Aber als ich heiraten wollte, war es für mich wichtig, doch diesen Ritus, ja. Und wir haben überall gesucht, wo wir eine echte Kirche finden könnten. Wir haben das in der Schweiz in Vevey gefunden, die russische Kirche St. Barbara. Und wir haben uns dort trauen lassen und wir haben dort unseren Sohn Ilja taufen lassen. Und in diesem Moment fühlte ich plötzlich meine Gemeinschaft mit meiner Großmutter, die gleichen Worte während ihrer Trauung gehört hat. Und mit allen Leuten, die in mir, die in meinem Blut sind, diese Generationen von meinen Vorfahren. Das war wichtig für mich, ja.
Also die Verbundenheit.
Ja.
Also ich habe Sie unterbrochen. Kehren wir zurück zu der Sängerin, die eine große Rolle spielt im Roman Venushaar.
Isabella Jurjeva.
Ja.
Die wurde 1900 geboren und starb 2000. Sie hat das ganze russische, schreckliche 20. Jahrhundert gelebt. Und ich schreibe für sie ihre Tagebücher und ihre Erinnerungen. Denn wie viele andere aus ihrer Generation hat sie nichts hinterlassen. Leute hatten einfach Angst vor eigener Vergangenheit. Denn Man wusste nicht, was morgen aus deiner Vergangenheit gefährlich sein wird. Ja. Ich gebe ihr ihr Leben zurück. Und mit ihrer Stimme, sie hat sehr banale Lieder gesungen über die Liebe, aber mit ihrer Stimme hat sie den Sklaven, für die sie gesungen hat, ein bisschen menschliche Würde zurückgegeben. Ihre Lieder waren für die Generation von meinem Großvater, von meinem Vater, vielleicht wichtiger als das Brot fürs Überleben. Und eben, sie war in Russland diese Kerze, die ein bisschen diese Hölle erhellt hat.
Wir hören nun eins dieser Lieder und ich möchte Sie auch hier bitten zu sagen, wie das Lied heißt.
«Только раз бывают в жизни встречи» – Изабелла Юрьева.
Isabella Jurjeva hier in Musik für den Gast auf SRF 2 Kultur. Gast ist der Schriftsteller Michael Schischkin. Michael Schischkin, ich möchte wie versprochen zum Schluss jetzt nochmals auf diesen Krieg in der Ukraine zu sprechen kommen und auch einen Gedanken aufnehmen, den ich von Ihnen habe, den ich von Ihnen gelesen habe in einer Zeitung, wo Sie geschrieben haben, dass Putin diesen Krieg nicht überstehen wird. Was denken Sie, wird Putin diesen Krieg überleben?
Putin wird sowieso nicht überleben. Ja. Er braucht einen Sieg. Den Sieg kann er nicht bekommen. Ja. Wir haben es in der Ukraine gesehen, wo freie Bürger ihre Freiheit verteidigen gegen die Sklaven, die ihre verbrecherischen Befehle erfüllen müssen. Ja. Da haben die Sklaven keine Chance. Und ich bin sicher, es wird mit der Niederlage der putinschen Armee enden. Es endet schon mit dieser Niederlage. denn die Soldaten wollen nicht kämpfen. Sie verstehen nicht, warum sie ihr Leben da geben müssen. Und ich bin sehr optimistisch, was die Ukraine anbetrifft. Die ganze Welt wird helfen beim Wiederaufbau von vernichteten Städten. Und ich bin sehr pessimistisch, was Russland anbetrifft. Russland wird in den Ruinen, also wirtschaftlichen, aber vor allem mentalen, psychologischen bleiben. Wie es weitergeht, ja, wir haben ein gutes Beispiel mit dieser Stunde Null in Deutschland gehabt. Klar, es gibt bestimmte Bedingungen, die erfüllt werden müssen für einen neuen Anfang. Das haben wir in Deutschland gesehen. Es gab Nürnberger Prozesse, es gab Entnazifizierung. Aber das haben alles die Alliierten durchgeführt. Also weder die Ukrainer noch die NATO-Länder werden in Russland die Entputinisierung durchführen. Ja, das müssen die Russen selber tun. Aber wie im Jahre 1945 die Deutschen gesagt haben, ja, Hitler war, es stellte sich heraus, er war ein Verbrecher, aber wir haben nichts gewusst, wir haben nichts von Auschwitz gewusst. Wir, das deutsche Volk, sind auch nur Opfer des Nazi-Regimes, wie andere Völker. Und ich bin sicher, in Russland werden Leute auch sagen, ja, es stellte sich heraus, Putin war ein krankhafter Kriegsverbrecher. Aber wir haben nichts gewusst, wir haben gedacht, das ist eine Befreiungs-Spezial-Operation. Wir wollten gegen die Faschisten die Ukrainer befreien, wir haben nichts gewusst. Wir Russen sind auch nur das Opfer, ja, wie andere Völker. Und wenn es zu keiner nationalen Schuldanerkennung kommt, das bedeutet, dann wird sicher ein neuer Putin kommen.
Also es braucht eine wirklich ehrliche Entputinisierung, damit eine Chance besteht.
Absolut, aber ich sehe keine Kraft, die diese Entputinisierung durchführen kann in Russland.
Was sind Ihre Pläne? Wie geht's für Sie weiter?
Ich habe im Moment keine Pläne. Ich bin jetzt jeden Tag voll in meinem Kampf gegen das putinsche Regime, für die Ukraine. Ich mache das, was ich tun kann. Und ich will der ganzen Welt erklären und zeigen, nicht alle Russen sind Kriegsverbrecher. Es gibt auch ein anderes Russland. Und das werde ich auch weiter tun.
Schostakowitsch, der gehört auch zum anderen Russland. Das ist der letzte Musikwunsch, 15. Sinfonie. Was steckt dahinter? Sie haben von einem Dirigenten gesprochen, den Sie gerne gehabt hätten. Leider haben wir den nicht aufgenommen. Er ist mittlerweile auch gestorben. Aber um den ging es Ihnen auch hier, dieser Aufnahme.
Ja, ich habe gefragt, ob es ein Aufzeichnen gibt mit dem Dirigent Michail Jurowski, der vor kurzem gestorben ist. Und die 15. Sinfonie ist eine besondere Sinfonie. Schostakowitsch sagte, das war seine autobiografischste Sinfonie. Das war seine letzte Sinfonie. Und das ist seine Auseinandersetzung mit dem Tod. Er erinnert sich an sein ganzes Leben, an seine Angst. In den 30er hatte er die Angst, verhaftet zu werden. Und ein Köfferchen, vollgepacktes Köfferchen, stand schon bereit. Dieses Köfferchen war ein Symbol. Ja, Schostakowitsch zeigte, er ist bereit für den Tod oder für das neue, unbekannte Leben. Das ist seine Annahme des Todes nicht als Abschied, sondern als Begegnung. Ja, diese Musik ist voll von Zitaten. Und er schreibt, ich habe dort ein Zitat aus Beethoven. Und viele Musikwissenschaftler haben versucht, dieses Zitat dort ausfindig zu machen. Die haben es nicht gemacht. Aber diese Musik ist nicht nur ein Dialog mit den Zuschauern heute. Das ist ein Dialog mit den Unsterblichen. Er ruft die auf, die auf ihn dort warten. Er ist schon unterwegs dorthin. Und ich bin sicher, also was die Musikwissenschaftler nicht verstanden haben, Beethoven hat es verstanden. Und ich war im November am letzten Konzert, wo Michail Jurowski diese Symphonie dirigiert hat. Und es war großartiger Eindruck. Und ich habe das Gefühl gehabt, Jurowski ist auch unterwegs. Das war auch sein Aufruf zu den Unsterblichen. Und jetzt dirigiert er dort diese Symphonie. Und Schostakowitsch und Beethoven hören zu.
Dann hören wir jetzt auch wir, Schostakowitsch. Es ist der dritte Satz aus der Symphonie Nummer 15, A-Dur. Er spielt hier in dieser Aufnahme jetzt das Boston Symphony Orchestra unter der Leitung von Andris Nelsons. Michael Schischkin, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch.
Danke Ihnen.
Das war der dritte Satz. Allegretto aus der Sinfonie Nummer 15, A-Dur von Dmitri Schostakowitsch. Gespielt hat das Boston Symphony Orchestra unter der Leitung von Andris Nelsons. Und das war's von Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast war der Schriftsteller Michael Schischkin. Die beiden Bücher, die wir in der Sendung erwähnt haben, heißen Venushaar und Briefsteller. Beide Bücher sind bei der Deutschen Verlagsanstalt erschienen. Michael Schischkin ist, wie in der Sendung erwähnt, auch im Tagesgespräch aufgetreten. Sie finden diese Sendung unter srf.ch/audio, genauso wie diese Sendung hier. Und das war's nun auch von meiner Seite. Mein Name ist Michael Lüsier.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur.